Podcast, das Spezial.
Castrop kocht über ist Geschichte und wir haben eine neue Spezialfolge, die sich gar nicht um Castrop kocht über dreht, aber natürlich um unsere Heimatstadt. Hier ist Tobias Weckenbrock, Moderator und Host für euch hier im Podcast, und ich habe zwei Gäste, mit denen ich trotzdem als allererstes mal über Castrop kocht über reden möchte. Das sind Lisa Kapteinert. Hallo, Frau Kapteinert.
Hallo, Herr Weckenbrock.
Und Ekaterini Hellfeier. Herzlich willkommen.
Hallo, Herr Weckenbrock.
Die beiden bilden zusammen seit kurzem die SPD-Spitze in Castrop-Rauxel. Und jetzt will ich erstmal fragen, Frau Hellfeier, wie viele Stunden haben Sie netto auf CKÜ verbracht?
Oh, wenn ich das ausrechnen müsste, ich glaube so, ja, 30 bestimmt in den 5 Tagen.
Also wenn einer jeden Tag da war, dann Ekaterini Hellfeier oder
ja.
Was? Okay. Und Frau Kapteinert, hatten Sie auch so viel Zeit dafür?
Ich kann da nicht annähernd mithalten, aber ich habe große Bewunderung dafür.
Also Sie mögen Castrop kocht über nicht?
Doch, ich finde Castrop kocht über super, aber ich habe es nicht geschafft, so viel Präsenz da dieses Jahr zu zeigen.
Wäre Ihnen denn die White Night lieber oder 7 Cent?
Ich glaube, bei der White Night hätte ich länger überlegen müssen, was ich anziehe. Deswegen wäre ich wahrscheinlich eher bei 7 Cent dabei.
Und Sie, was war Ihr Favorite?
Ich liebe ja 7 Cent, das muss ich ja tatsächlich zugeben, finde aber das Format mit der White Night wirklich super, weil wir dafür jetzt einfach 2 Partys haben.
Okay, 2 Partys inwiefern? Was meinen Sie? Das müssen wir nochmal erläutern.
Ja, bevor es die White Night jetzt richtig gab, war es ja schon eher so, dass der Mittwoch, ja, es war zwar der Start in CKÜ, aber es war jetzt nicht so voll wie der Samstag mit 7 Cent. Und jetzt ist es schon so, dass man von vornherein plant, also alle, so wie ich Kinder haben, da plane ich schon im Vorfeld, okay, ich brauche Betreuung für Mittwoch und Samstagabend auf jeden Fall.
Okay, hat das Fest auf jeden Fall auch für Sie dann aufgewertet?
Ja, total.
Ansonsten haben Sie gern und gut gegessen, oder?
Immer. Hab mich auch gefreut. Diesmal war ja auch Jan Menken dabei.
Ja.
Zum ersten Mal. Da habe ich auch als erstes tatsächlich gegessen.
Warum? Kennen Sie sich von früher? Oder?
Ja, ich bin tatsächlich mit ihm schon im Kindergarten gewesen und in der Schule zusammen, und habe ich mich persönlich ja sehr gefreut.
Sehr schön. Ich glaube, der Jan Menken hat sich auch gefreut. Der war ja 25 Jahre einfach immer nur als Gast da und hat bei Lilly noch einen Meter Bier für seine Kumpels geholt am späten Abend oder so, und beim 1910. Und jetzt war er irgendwie auch ganz froh, dass er mittendrin statt nur dabei ist, ne? Und ein bisschen gefeiert hat er, glaube ich, trotzdem, hat er uns erzählt. Das war Castrop kocht über. Wenn man jetzt Sie fragen würde, ne? Sie sind ja dafür gar nicht zuständig, aber was müsste man besser machen oder anders? Was würde Ihnen da einfallen?
Ja, vielleicht eine Wettergarantie. Das wäre wohl das, was ich mir wünschen würde. Nein, also für mich gäbe es jetzt nichts, was man per se besser machen müsste. Ich finde sogar, dass ja jedes Jahr immer ein bisschen geguckt wird, wie verändert sich das, was wollen die Leute in Castrop haben, und da wird drauf eingegangen, und ich glaube, das wird auch jedes Jahr dankend angenommen.
Und was müsste man tun, dass Lisa Kapteinert nächstes Jahr häufiger kommt?
Ich glaube, ich müsste das einfach in meinem Kalender noch ein bisschen besser platzieren.
Das ist von Leichnam, das ist immer gleich, ja, Frau Kapteinert.
Ja, das ist richtig. Aber die anderen Termine drumherum sind ja nicht immer gleich.
Das stimmt.
Nee, ich finde Castrop kocht über natürlich auch immer super. Für mich ist tatsächlich auch immer ein bisschen eine Frage der Kinderbetreuung. Und wenn man eh schon viel weg ist, muss man das so ein bisschen unterkriegen, gerade was dann so die Abendtermine angeht. Was ich höre, und da ist natürlich auch was dran, wofür es immer gute Gründe gibt, sind natürlich dann doch zum Teil die Kosten. So, wenn man da irgendwie was essen und was trinken will, ist das halt für viele Leute schnell ziemlich viel Geld, was man da lässt. Und ich frage mich immer, ob es nicht irgendwie überall so ein günstiges Gericht geben müsste oder so. Ich glaube, dass wir würde dafür sorgen, dass es noch für mehr Menschen attraktiv wäre, auch noch mehr Zeit dort zu verbringen.
Die Gastronomen sagen dann, ja, wir müssen ja unsere Außenstände, die wir hier haben, unser Risiko auch abdecken mit den Erträgen, die wir dann erwirtschaften, und auch so, weiß ich nicht, die ganzen Zelte und das Line-up auf der Bühne, der Sicherheitsdienst, all das muss bezahlt werden. Aber ich kann das nachvollziehen, einige Sachen kosten eben auch mal 20 Euro oder 18 oder 16. Das kann sich wahrscheinlich nicht jeder leisten.
Nee, also das ist ganz sicher so, dass sich das nicht mehr jeder leisten kann. Und gleichzeitig merken wir ja nicht nur bei solchen, sag mal, fast wie Festivals, wie Castrop kocht über, sondern auch an allen anderen Stellen, dass es halt irgendwie teurer wird. Und das setzt aber eben schon auch einigen Familien zu, die das dann auch ja vielleicht mal freiwilliger und mal weniger freiwillig auch kundtun.
Das war Castrop kocht über. Damit mussten wir unbedingt einsteigen. Frau Hellfeier, Sie als Dauergast, vielleicht können wir jetzt einmal über Sie als Person sprechen, weil Sie sind zwar schon länger bei der SPD, glaube ich, auch aktiv, aber jetzt sind Sie plötzlich an der Spitze des Stadtverbandes. Wie kommt das denn?
Ja, genau. Also ich bin tatsächlich ja schon länger dabei, auch schon lange politisch interessiert und habe dann vor einigen Jahren überlegt, dass ich ja gerne ja nicht nur im Hintergrund irgendwie Teil davon sein möchte, sondern einfach auch aktiv selber mit anpacken möchte, so ein bisschen unsere Stadt zu gestalten. Und bin ja auch dann, ich habe ganz viele Jahre bei der Stadt Castrop ja gearbeitet und habe ja dann auch den Sprung gewagt, die Stadt Castrop zu verlassen.
Was haben Sie da gemacht?
Verschiedene Bereiche. Ich habe auch eine Zeit lang im Bereich des Bürgermeisters gesessen, eine Zeit lang im Bereich Migration und Obdachlosenhilfe. Und ja, dann.
Aber nicht die klassische Verwaltungskarriere in Anführungsstrichen durchlaufen.
Okay. Doch, also ganz klassisch eine Ausbildung da gemacht, Kauffrau für Bürokommunikation und dann den Aufstieg in den gehobenen Dienst mit den internen Weiterbildungen. Und ja, habe mir dann irgendwann überlegt, ich möchte einfach ja mehr mitgestalten und bin dann ja zu einer anderen Stadtverwaltung gegangen. Und ja, dann habe ich tatsächlich erstmal die Fraktionsgeschäftsführung übernommen bei der SPD. Und als jetzt klar war, dass neue Wahlen anstehen, Jan-Philipp Hermes aufhören wollte, haben wir überlegt, okay, wer könnte sich vorstellen, jetzt da mit Verantwortung zu übernehmen. Und ja, das konnte ich mir vorstellen. Und so ist es gekommen.
Mit zwei Frauen an der Spitze, Frau Kapteinert, will man damit das ausgleichen, was über Jahrzehnte früher vielleicht falsch gelaufen ist? Oder wie ist das jetzt einfach nur egal gewesen, das Geschlecht Ihrer neuen Co-Vorständin?
Nee, das war tatsächlich absolut egal. ich glaube, wenn, dann müssten wir an anderen Punkten irgendwie anfangen, hier irgendetwas auszugleichen. Aber ich habe gemerkt, in den letzten zwei Jahren in der Doppelspitze mit Jan-Philipp Hermes, ich finde das super. Ich arbeite immer gerne irgendwie so ein bisschen im Team, dass man so Ping-Pong spielen kann, dass man irgendwie Sachen auch mal in den Raum stellen kann und, ich sag mal, unbekümmert überdenken kann. Und deswegen war für mich klar, wenn ich weitermache, dann gerne wieder in der Doppelspitze. Und Kati ist dann sozusagen auf meinem Bildschirm erschienen und ich habe gedacht, das wäre schon ziemlich cool, wenn die sich das vorstellen könnte. Und dann haben wir darüber gesprochen, auch im Parteivorstand natürlich, haben das mal so auf den Tisch gelegt und waren beide, glaube ich, ziemlich überrascht, wie durch die Bank direkt ein ganz breites Verständnis dafür war, auch beziehungsweise eine große Begeisterung und alle auch gesagt haben, ja gut, dann gucken wir uns halt die Satzung nochmal an, dann müssen wir es gegebenenfalls ändern.
Musste geändert werden?
Ja.
Also da steht, dass männlich-weiblich sein muss, wenn...
Genau, wir hatten das zur letzten Wahl sozusagen erstmal auf die Doppelspitze umgeändert und hatten da eigentlich aber eher aus der Erfahrung heraus, dass wir nicht Gefahr laufen wollten, dass zwei Typen sich da hinstellen und sagen, wir machen das jetzt, hatten wir dann eine paritätische Doppelspitze und haben uns dann sehr gefreut, als wir festgestellt haben, dass die SPD im Bundesstatut aber sozusagen die Option macht, dass es auch zwei Frauen sein kann.
Und bei der Statutänderung musste die Versammlung auch abstimmen und war einstimmig dafür, nehme ich an, oder gab es Gegenstimmen?
Na, ich überlege gerade, das ist gar nicht mehr Enthaltung.
Okay. Vielleicht können wir einmal an der Stelle eine kleine Fußnote machen. Was macht man denn so als SPD-Vorstand? Also macht man da den Grüßonkel oder die Grüßtante, Entschuldigung, und geht zu allen möglichen Veranstaltungen, zu Ehrungen von, weiß nicht, 50 Jahre Rotes Parteibuch oder Goldene Hochzeit oder weiß der Henker was? Oder bestimmt man die Politik in Castrop-Rauxel?
Also so 50 Jahre Goldene Hochzeit sind wir bisher noch nicht eingeladen worden. Es ist ein klassisches sowohl als auch. Also natürlich gibt es Ortsvereine, die dann irgendwie sagen, kann die Parteivorsitzende vorbeikommen, könnte irgendwie die Ehrung machen. Aber es ist natürlich auch so, dass man Verhandlungen führt, sei es ein Koalitionsvertrag oder ein Kooperationsvertrag, wie wir ihn jetzt haben. Es sind Abstimmungen mit über- oder untergeordneten Gremien, also Kreisverband oder eben die Ortsvereine, wo wir mit reingehen. Es sind aber auch Ansprechpartner, beispielsweise für Vereine, wenn die sich melden und sagen, naja, wir haben hier irgendwas. Und grob sind wir halt immer die lange Linie im Vergleich zur Fraktion. Also die Fraktion macht das Alltagsgeschäft. Und für die ganz maßgeblichen Entscheidungen, die irgendwie lange Aussicht haben oder Auswirkungen, greift dann die Partei ein.
Aber wenn ich so mit Leuten spreche, dann sagen die mir oft, ach, am Ende macht doch der Reiko und sagt denen dann, was die zu sagen haben oder was die zu tun haben. Ist das so oder ist das Schwachsinn?
ich will jetzt ja nicht den ganzen Redeanteil, aber ich habe ja nun 10 Jahre lang Parteivorsitzenden-Erfahrung mit
Sie kommen gleich nochmal, Frau Helfer.
Und ich kann sagen, dass das tatsächlich anders ist. Also Reiko ist jemand, der sich über Widerspruch sehr freuen kann, weil er auch eigentlich jemand ist, der gerne Ping-Pong spielt und Sachen überlegt und durchdenkt. Und natürlich hat er großen Einfluss auf das, was im Rat passiert, was die Ratsfraktion angeht. Aber wenn es darum geht, zu überlegen, was wollen wir eigentlich grundsätzlich, wie wollen wir uns grundsätzlich aufstellen, auch wenn es im letzten Jahr ums Wahlprogramm geht oder so, dann ist das schon die Partei. Und er selber sagt immer, wenn meine Parteivorsitzenden mir sagen so und so, dann stehe ich selbstverständlich.
Haben Sie auch schon diesen Eindruck gewonnen? Sie kennen den Herrn Cravagna, den Bürgermeister, ja dann auch aus der Zusammenarbeit in der Stadtverwaltung. Noch genauer, was jetzt weniger politisch ist, sondern eher Verwaltungschef. Aber das ist ja in einer Person. Und so spielt ja auch beides wahrscheinlich irgendwie zusammen in seiner Person.
Ja, also ich kann da der Lisa nur zustimmen. Jetzt kenne ich ihn ja wirklich schon viele Jahre und auch beide Rollen. Und es ist genauso, wie sie sagt. Also er ist jemand, der sich auch innerhalb der Verwaltung, der sich immer in den Austausch geht, nochmal auch mit allen das Gespräch sucht und jetzt keiner, der einfach sein Ding alleine macht. Das kann ich auch nur.
Okay, dann klebt ihm für viele, mit denen ich so spreche, offenbar ein anderes Label an. Also ich glaube ja schon, dass er weiß, wo es lang gehen soll und dass er auch Vorstellungen und ich sag mal Ideen hat, die wie er die Stadt weiterentwickeln möchte.
Ja, aber jetzt nicht unbedingt alleine. Also
Das ist ja andersrum, wäre ja schlimm, wenn er die nicht hätte. Aber es ist ja eben schon so, also es gibt einen sehr, sehr regelmäßigen Joe Fix. Wir telefonieren immer montags morgens nur. Da wird dann auch darüber gesprochen, was vielleicht halt so ansteht, was sein könnte. Jetzt haben wir zusätzlich immer noch mal viel Kontakt darüber, wenn irgendwo, sage ich mal, landeskommunalmäßig Schnittstellen sind. Er hat eigentlich immer eine Meinung zu etwas, aber das heißt nicht, dass er unbedingt bei dieser Meinung bleiben muss, wenn es sozusagen gute Argumente dagegen gibt. Und da kann man sich auch durchaus mal reiben, aber ich glaube, das ist hilfreich so. Also das schafft man halt immer, ohne dass es persönlich wird.
Okay, also ich höre raus, die Zusammenarbeit läuft gut, das ist ja schon mal viel wert. Wie, Frau Hellfeier, stellen Sie sich das denn in Zukunft vor? Also was ist denn so Ihr Haupttopic und wo wollen Sie anpacken?
Ja, also mein erster Fokus liegt jetzt erstmal tatsächlich darauf, mich auch in die Rolle einzufinden, tatsächlich mal zu gucken, wie laufen die Dinge, erstmal auch mit den Themen auch weitermachen, die Lisa Kapteinert und Jan-Philipp Hermes jetzt auch schon angestoßen haben und dann gleichzeitig auch den Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern mal zu suchen, so ein bisschen das Ohr auf der Straße zu haben, mal zu gucken, was bewegt die Leute jetzt aktuell hier vor Ort. Und dann Themen, die uns beschäftigen, sind natürlich klar jetzt hier Familien, Bildung, Sicherheit, alles, was jetzt auch schon Themen sind. Also da werde ich jetzt versuchen, irgendwie gut reinzufinden und dann daran anzuknüpfen.
Wie fällt denn da so jetzt Ihre persönliche Analyse aus? Sie sind ja Ur-Kastrop-Rauxlerin, von der Grundschulzeit bis heute haben wir es im Prinzip ja schon mal so grob angesprochen. Stehen wir in Kastrop-Rauxel aktuell denn jetzt irgendwie gut da oder haben wir so große Baustellen, dass wir vor lauter Sorge nicht mehr positiv in die Zukunft schauen können?
Also ich sehe es nicht so, dass wir jetzt hier vor lauter Sorge nicht mehr positiv in die Zukunft schauen können. Erkenne aber schon, dass die Leute Sorgen haben an der einen oder anderen Stelle. Also ich glaube, in Kastrop-Rauxel läuft vieles sehr, sehr gut. Da haben wir immer noch so ein bisschen, den Ort der Glückseligkeit an der einen oder anderen Stelle. Aber der Bundestrend schwimmt trotzdem mit rein. Also wir erleben das ja immer wieder, wenn ich mit meinen Kindern irgendwo bin oder mit dem Hund spazieren gehe oder einfach auch privat auf einer Feier bin. Man wird ja immer angesprochen, dass der Bundestrend, die Themen gehen ja an einem nicht vorbei, dass sich da was verändert, die Leute Sorgen haben, wie alles zu bezahlen wird etc. Mhm. Ist einfach Thema, ne? Und ich glaube, man muss einfach dranbleiben und weiter dafür sorgen, dass es trotzdem hier in Kastrop-Rauxel einfach lebenswert bleibt.
Grundsätzlich merken Sie ja wahrscheinlich auch, schwindet ja auch so Ihre Basis, also die rote Basis. Ich kenne immer noch das Bonmot, man musste hier zur Wahl einfach nur eine rote Laterne aufstellen, die wurde schon gewählt. 60-50% gab es in Jahren, ich weiß nicht, 80er, 70er Jahre, wo hier eine rote Vorherrschaft quasi programmiert war. Das ist ja längst anders und das ich sag mal, erodiert ja irgendwie so raus. Jede Wahl so 5 Prozentpunkte weniger gefühlt. Jetzt, ich weiß nicht, ob das genau stimmt, aber weiß nicht. Also, sehen Sie da die Fälle davon schwimmen? Gerne auch Frau Kapteiner.
Wir haben bei dieser Kommunalwahl tatsächlich so viele Wahlkreise direkt gewonnen wie noch nie. Das andere, das stimmt natürlich, ne? Wir haben mehr Parteien auch einfach. Also in den 70ern hatten wir irgendwie 3 Parteien, die mehr oder minder relevant waren, eigentlich nur 2 große. Da kommt man natürlich auch schneller auf so ein Ergebnis. Wenn wir uns das angucken, ist das ja auch absolut kein Castrop-Thema, nicht mal ein Ruhrgebietsthema und eigentlich fast nicht mal ein Deutschland-Thema, sondern wir haben ja europaweit krasse Herausforderungen. Ich will das aber trotzdem auch gar nicht kleinreden, weil man natürlich gegen so einen Trend nur sehr schwer ankommt und wir das in ganz, ganz vielen Städten sehen. Wenn ich aber zum Beispiel nach Waltrop gucke, hat die SPD bei der letzten Kommunalwahl 48% geholt.
Also ist das Ihr Ziel auch für Castrop-Rauxel?
Nee, das Ziel ist natürlich die absolute Mehrheit. Aber man muss ja mal irgendwo anfangen, sich Ziele zu setzen. Und mir geht es eher so ein bisschen darum zu zeigen, das ist auch, je kleiner so eine Stadt ist, umso leichter ist irgendwie machbar. Aber das ist nicht irgendwie naturgegeben.
Was kann man denn jetzt dann dafür tun, dass es so kommt, wie Sie sich das wünschen? Also jetzt auf Themen wie Familienbildung, Sicherheit zu setzen, ist jetzt auch keine Neuerfindung. Das macht man immer seit Ende des Zweiten Weltkriegs auf diese Themen setzen. Vielleicht noch ein bisschen Wohnungsbau dazu und ein bisschen Öko und dann wird schon alles gut. Also das ist ja alles nicht neu. Und viele Bürger sagen ja vielleicht auch, ja, Entschuldigung, aber das sagt ihr seit 40 Jahren und alles entwickelt sich eher in einem Abwärtstrend. Was so die Qualität von Bildung vielleicht, weiß ich nicht, Qualität von Straßen, Wohnungsbaudefizite, weiß ich nicht, Probleme in der Pflege mit Fachkräften, alles Mögliche entwickelt sich ja tendenziell, ich will da auch nicht schwarz malen, aber im gesellschaftlichen Bild eher zurück als nach vorne, obwohl sie die Progressive sind.
Nehmen wir uns mal 2 Punkte raus, die Sie gerade angesprochen haben. Nämlich einmal den Bereich Bildung. Da hatten wir in den Nullerjahren die große PISA-Studie, der PISA-Schock. Alle waren total schockiert und entsetzt und haben sich irgendwie ganz groß gewundert. Und dann ist tatsächlich erstmal in den nächsten Jahren nochmal ein bisschen besser geworden. Und meine Tochter geht selber zur Schule, Katis Kinder gehen zur Schule. Wir haben da, glaube ich, einen relativ klaren Blick drauf und sehen da auch ziemlich viele Probleme, die es gibt. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, seit 40 Jahren wird irgendwie alles schlechter. Ne? Also gerade im Bildungsbereich, vor 40 Jahren haben noch wesentlich weniger Leute Abitur gemacht. Ne? Da war es noch noch krasser davon abhängig, was sozusagen die Eltern gemacht haben, ob es überhaupt die Möglichkeit gab, ob man seinem Kind überhaupt zugetraut hat, aufs Gymnasium zum Beispiel zu gehen. Bereich Pflege, exorbitante Zahlen, was insbesondere den Eigenanteil angeht. Gleichzeitig haben wir, und auch ein Mangel in der Pflege, gleichzeitig haben wir in den letzten Jahren so viele Pflegekräfte wie nie in der Ausbildung. Wo wir jetzt eher überlegen müssen, wie können wir denn da weitermachen? Und wie können wir auf allen Dingen verhindern, dass so viele Leute ihre Ausbildung entweder noch abbrechen? Und da gibt es Ansätze, da kann man durchaus auch was tun. Und eben auch, wie schafft man es, dass die Leute dann in ihrem Beruf bleiben? Weil das halt ein riesengroßes Problem ist und Verdi hat vor ein paar Jahren schon eine Studie auf den Weg gebracht, wo deutlich war, in Deutschland gibt es 300.000 ausgebildete Pflegekräfte, die sich vorstellen könnten, zurückzukommen, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Und das heißt, da ist Potenzial und da kann man was machen und da kann auch die SPD was machen. Da kann es vielleicht die SPD in Castrop-Rauxel weniger an den Pflegeplätzen irgendwie schrauben, aber wir können natürlich diejenigen sein, die mit den Menschen sprechen, die das weitergeben und die das auch thematisieren auf unterschiedlichen Ebenen. Und da haben wir in Castrop-Rauxel auch mit einem Bürgermeister, einem Bundestagsabgeordneten und einer Landtagsabgeordneten aus einer Hand schon noch eine gute Situation sozusagen aus Parteisicht.
Es gibt ja sogar wieder 2 Bundestagsabgeordnete.
Absolut, aber nicht 2 von der SPD.
Ja, aber ich habe gehört, Sie haben ja eine Kooperationsvereinbarung mit der Union.
Eine sehr gute.
Das wäre jetzt meine Frage, wie empfinden Sie die? Also läuft es bisher gut oder fehlen noch die großen Entscheidungen im Stadtrat, dass man das schon beurteilen könnte, weil die gibt es ja erst seit ein paar Monaten. Wie fällt da so Ihre erste Bilanz aus?
Ich würde sagen, das läuft wirklich gut. Also wir arbeiten da ja wirklich strategisch auch zusammen immer im Blick auf unsere Stadt. Meine ersten Kooperationsgespräche, die gemeinsam kommen ja jetzt erst noch. Also wenn wir das nächste Mal sprechen, kann ich da vielleicht detaillierter was zu sagen. Aber von dem, was ich jetzt auch so von den Ratssitzungen mitbekomme und auch mit den Themen, die wir gemeinsam nach vorne bringen wollen, würde ich sagen, das läuft wirklich gut.
Wir kannten die Probleme ja schon sozusagen oder das, da, wo wir auseinandersitzen, lagen vor der Kooperation. Und man kann aber einfach sagen, dass es eine sehr verbindliche Zusammenarbeit ist. Das, was einmal geklärt wurde, das steht auch. Und man merkt bei beiden Parteien oder beiden Fraktionen, die es jetzt umsetzen müssen, dass da eben der Wunsch ist, tatsächlich die Situation für die Menschen in Castrop besser zu machen.
Dabei hat Frau Hellfeier, haben Sie auch beobachtet, heute einen grünen Anzug, Hosenanzug an. Ne? Also das hätte ich jetzt in schwarz erwartet. Wem fühlen Sie sich denn eigentlich näher? Also früher haben Sie immer hier mit der grünen Fraktion gut zusammengearbeitet. Jetzt ist die Grüne in der Opposition ja relativ laut, haben auch junges, neues Personal da an der Spitze, die durchaus mal die Oppositionsrolle gerne spielen. Wem sind Sie denn eigentlich da näher? Politisch.
Das könnte ich jetzt so gar nicht sagen. Rot bin ich am nächsten, würde ich jetzt sagen. Aber ja, im Sinne, eigentlich wollen wir alle das Gleiche.
Was? Und,
ja, eine gute Stadt, dass man hier einfach gut leben kann. Und dass die Grünen jetzt in der Opposition natürlich ein bisschen lauter sind, das ist ja auch normal. Ich glaube, es ist auch die Rolle der Opposition. Dafür ist Schwarz jetzt ruhiger. Ja.
So ist das politische Spiel, ne?
Genau.
Fühlen Sie sich denn aktuell wohl in dem politischen Spiel? Also Sie haben jetzt beide gesagt, mit der CDU läuft es ganz gut, aber man hat natürlich auch Dinge, die man jetzt in der Kooperationsvereinbarung bewusst rausgelassen hat, die man jetzt nicht kooperativ lösen kann, die dann wahrscheinlich vielleicht erst in 4 Jahren weiter getrieben werden können politisch. Mit vielleicht anderen Mehrheiten oder so?
Nee, es war schon so, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt was sozusagen fertig kriegen, wir wollen was auf den Tisch legen, wir haben genug zu tun, dass wir auch erstmal anfangen können, aber es war von Anfang an auch klar, das ist ein lebender Prozess und da werden vielleicht Punkte kommen, die wir noch nicht kennen, Sachen, die sich auch erst ermöglichen und da haben wir auch sozusagen für beide Seiten immer klar gemacht, man kann auch noch neue Punkte auf den Tisch legen und dann wird da halt mal weiter verhandelt. Für uns ist halt wichtig zu sagen, als erstes sprechen wir miteinander, insbesondere für die CDU sehr wichtig, was die Mehrheitsmöglichkeiten überhaupt angeht. Also für die SPD würde es ja theoretisch noch andere geben, aber das wäre schon sehr schwierig und es ist uns eben wichtig, dass wir da tatsächlich auch verlässliche Mehrheiten haben.
Glauben Sie denn, dass Sie dann in Zukunft auf Dreierbündnisse wahrscheinlich angewiesen sein werden oder würden Sie sagen, irgendwie kriegen wir den Dreh und unsere eigene Wählerklientel festigt unser eigenes Ergebnis?
Wir hatten ja schon mal ein Dreierbündnis auch in Castrop, also wir hatten ja nach 2014 die Ampel. Und hatten dann nach 2020 trotzdem erstmal wieder ein Zweierbündnis mit SPD und Grünen. Und ich glaube nicht, dass man da jetzt schon von ausgehen kann, dass wir in Richtung Dreierbündnis perspektivisch laufen müssen.
Bis dahin fließt ja auch noch viel Wasser durch die Emscher, ne? Bis zur nächsten Wahl.
Im Moment ist es unglaublich viel.
Genau, apropos Emscher, Sie wohnen in Henrichenburg, ne, Frau Kapteinert?
Ich wohne an der Grenze von Henrichenburg zu Ickern.
So, gucken Sie mal an. Dann sind Sie ja doch ein bisschen entfernt von der Wartburgstraße. Ich weiß nicht, das ist so eins der Themen, die zuletzt so groß gekocht wurden, wo sogar die Stadtverwaltung gegen Emscher Genossenschaft und den Kreis so ein bisschen gestänkert, aber gesagt hat, wir wollten das eigentlich zu Ickern nicht und ich verstehe das auch nicht, hat Frau Lenort gesagt. Jetzt wird die Wartburgstraße gesperrt zu dem Ereignis, auf das man sich eigentlich so sehr hier gefreut hat. Ne? Wie finden Sie das?
Schlecht. Also wir haben vor, übrigens noch zu Rot-Grün-Zeiten, im B3 haben Jupp Berkel und ich als Henrichenburger beide da die Pace zu machen, beziehungsweise auch klare Infos von Michael Werner zu kriegen, was damals ist, wie lange es geplant ist und so weiter, weil die HenrichenburgerInnen ja auch unabhängig von der Emscher Sperrung oder von der Sperrung der Wartburgstraße jetzt schon sehen, wie schwierig es auf der B235 im Nachmittagsverkehr ist oder morgens. Und das wird ja alles nicht leichter. Und ich sage, die IGA ist nicht vom Himmel gefallen und die IGA ist auch kein kleines, solitäres Castroper Problemchen oder Thema, was man nicht sehen kann. Und natürlich sind die Probleme an den vorherigen Brücken, die jetzt zu dieser Verzögerung führen und so weiter und so fort, die hat sich auch keiner gewünscht. Nichtsdestotrotz finde ich das schon sehr unglücklich.
Aber Sie haben ja darauf insistiert vom Kreis, es geht nicht anders. Fertig, Ende aus, Machtwort, aber wir reden nochmal.
Ja, über die Kommunalfinanzen brauchen wir uns ja nicht unterhalten. Und ich glaube, wir sprechen von
Doch, wollte ich aber gleich noch.
Ja, können wir gerne machen. Aber wir sprechen ja nun von über 1 Million mehr, die es irgendwie kosten würde. Das wären für Castrop-Rauxel halt auch 120.000, 130.000 Euro, die, wenn wir jetzt die Kreisumlage runterrechnen, die dann halt bei uns landen würden. Da möchte sich ja auch keiner irgendwie sagen, und das ist es uns jetzt wert. Also die Diskussion würden wir auch...
50 Millionen minus spielt da überhaupt keine Rolle.
Ist ein Punkt.
Wird Ihnen da schwindelig, wenn Sie sehen, in was für Zahlensphären wir uns da bewegen, was so Haushaltsdimensionen angeht, Frau Hellfeier?
Ja klar, also ich würde mir auch wünschen, unser städtischer Haushalt würde anders aussehen und wir könnten uns nur damit befassen, was wir denn alles gerne für schöne freiwillige Leistungen unserer Stadt umsetzen wollen würden.
Warum macht man da noch Politik? Sie haben gesagt, Sie haben da ein bisschen, weiß ich nicht, Sie sind in den letzten Jahren da noch intensiver reingewachsen. Da würde man doch sagen, okay, lohnt doch gar nicht. Also doch. Das wird ja in den Haushaltsreden auch immer betont. Aber dann können wir den Laden hier zumachen, wenn das so weitergeht. Aber ich meine, der Laden ist offen und Sie sind durch die Tür jetzt erst richtig reingetreten.
Das stimmt, nein. Ich glaube, dass man immer ein bisschen was bewegen kann. Vielleicht nicht so viel wie zu besseren Zeiten. Aber selbst wenn ich nur eine Sache mit anstoßen kann, die dann besser wird für meine Kinder, meine Enkelkinder etc., dann freue ich mich schon.
Okay, und welche wäre das dann, wenn es nur eine gäbe, die Sie anstoßen könnten?
Wenn es nur eine gäbe, die ich anstoßen könnte, ja, dann würde ich auf jeden Fall darauf setzen, dass alle die gleichen Startchancen haben. Also ich glaube, ich würde gucken, dass man tatsächlich ganz unten irgendwie anfangen kann, was echt Kindergartenkinder, Grundschulkinder angeht, dass die alle die gleichen Bedingungen haben und nicht immer unbedingt davon abhängig sind, in welchem Haushalt sie geboren wurden. Und wenn man da irgendwie die, ja, Bedingungen verbessern kann.
In ihren Adern fließt rotes Blut. Wenn jemand so eine Antwort gibt, dann hat er die Fibel der Sozialdemokratie auswendig gelernt.
Aber es ist tatsächlich so jetzt. Jetzt kennen Sie mich ja nicht so gut, aber ich war schon, als meine Kinder noch im Kindergarten waren, war ich schon im Förderverein aktiv, in der Grundschule immer aktiv, heute noch in der Klassenpflegschaft. Also ich glaube, Ehrenamt, man muss das einfach wollen. Man bekommt ja nicht, also an sich ja nichts zurück, außer dass man Freude daran hat, dass was besser wird. Und ich glaube, das ist einfach meine Motivation.
Woher kommt das in Ihnen? Also lassen Sie uns doch mal biografisch werden. Wer hat Ihnen das mitgegeben? Sind Sie Ihre Eltern, Großeltern alle schon immer Parteimitglieder der SPD gewesen? Oder?
Ja, also ich komme natürlich, also ich glaube hier im Ruhrgebiet, wenn man sagt, man kommt aus einem roten Haushalt, dann passt das schon ganz gut. Aber ich habe das auch so vorgelebt bekommen. Also auch meine Mutter hat schon immer, als ich noch auf der weiterführenden Schule war, mit den ganzen Kindern aus der Klasse für einen Adventsbasar gestickt und dass wir dann da Sachen verkaufen konnten und hat immer geholfen und ich kenne das nicht anders und freue mich, dass ich das einfach auch so weitergeben kann.
Okay, und Parteibuch haben Sie seit wann?
Seit 21.
Was hat konkret dazu geführt? Gab es einen Auslöser, wo Sie gesagt haben, da gehe ich jetzt rein?
Ich bin am Tag der Bundestagswahl eingetreten.
In der morgens. Agora, in Ickern, nein.
Also nein, als die Bundestagswahl war.
Nee, sie wusste, was
morgens,
sie tat.
Nein, morgens noch, um tatsächlich dann jetzt auch mal ja irgendwie so für mich selber ein Statement zu setzen. Also ich war vorher schon immer, ja, rot gefärbt, habe das aber tatsächlich, ja, auch nicht. Ich glaube, weil ich bei der Stadtverwaltung gearbeitet habe, bin ich immer nicht aktiv eingetreten, weil mir immer klar war, naja, also ich brauche nicht unbedingt ein Parteibuch in der Tasche oder irgendeinen tollen Titel. Ich kann ja trotzdem mitmachen. Ich konnte immer mithelfen, mich immer mit engagieren. Im Hintergrund, mir war das nicht wichtig, dass mein Name vorne steht. Und als es dann ja auf die nächste Wahl zuging und ja, dachte ich mir, okay, vielleicht sollten doch mal mehr Leute eintreten und die SPD ja weiter zu pushen wieder.
Wofür ist es wichtig, dann in die Partei einzutreten? Also man kann ja auch mit dem Kreuz an der Wahlurne sein Statement abgeben.
Ja, aber dann kann ich ja nicht gestalten, was wir in Castrop machen. Also das ist ja ein Unterschied. Ja. Na klar kann ich natürlich auch das Gespräch suchen mit Lisa Kapteinert oder mit dem Reiko oder mit den Ratsmitgliedern aus meinem Wahlkreis. Aber ich habe ja keine Möglichkeit darauf, das selber aktiv mitzugestalten. Ich kann ja nur meinen Wunsch äußern und dann hoffen, dass die Person, von der ich glaube, dass ich mich vertreten fühle, irgendwie meine Wünsche weitergibt und umsetzt. Und ich wollte einfach auch jemand davon sein, der Dinge für andere umsetzt.
Jetzt ist die SPD in Castrop-Rauxel die mitgliederstärkste Partei, nicht nur historisch, sondern auch aktuell. Würden Sie sagen, wenn Sie jetzt so von oben drauf schauen, dass es da auch so eine gewisse Lagerbildung gibt? Also gibt es da sehr Linke, gibt es da, oder weiß ich nicht, arbeitnehmernahe, oder ist das sehr gespalten oder eher so ein großes Team, das gut zusammenarbeitet?
Ich würde jetzt eher sagen, ein großes Team, was gut zusammenarbeitet. Ich hätte jetzt eher gesagt, wenn wir darauf blicken, wie viele Mitglieder wir haben, hätte ich nochmal gesagt, wir können noch ein bisschen was dazu tun, jetzt nochmal noch mehr Junge einfach auch zu motivieren und ranzuziehen. Ich habe ja auch eine 18-jährige Tochter, da sehe ich ja auch, die fangen jetzt alle an, irgendwie in den Beruf zu starten und sich irgendwie das erste Mal so richtig mit Politik zu befassen. Und ja, ich fände es eher schön, wenn wir einfach wieder noch mehr werden. weil wir dann einfach ja noch breiter gemischt sind.
Wie kann man dafür sorgen, an Ihrer Position jetzt auch?
Ja, einfach auch ja mit den Leuten ins Gespräch zu gehen und denen klarzumachen oder sie zu motivieren, tatsächlich mit anzupacken. Dass wenn sie sich über Dinge ärgern oder gerne irgendwas vorantreiben wollen, dass es manchmal einfach auch hilft, mitzumachen.
Politik hat ja auch unterschiedliche Möglichkeiten, sozusagen sichtbar zu sein. Und die Leute kommen halt nicht mehr unter unseren Infostand oder selbst in Bürgersprechstunden eher selten so, sondern suchen sich ihre Kommunikation dann, wenn sie irgendwie, wenn sie ihnen entweder direkt vor die Nase fällt oder wenn sie gerade ein großes Bedürfnis haben. Und wir haben im letzten Kommunalwahlkampf zum Beispiel, haben wir abends mit den Users zusammen Cocktailtouren gemacht, wo wir uns einfach hingestellt haben und mit den Leuten gesprochen haben. Wir haben dieses Jahr unseren Arbeitnehmerempfang mal wieder auf den Leo gelegt und haben da draußen eine Diskussion gehabt, inklusive Heinz Tafel, und haben dann festgestellt, dass wir irgendwie auf über 150 Jahre Gewerkschaftszugehörigkeit kommen.
Das ist der frühere Chef der Zeche, nee, was war der nochmal, Heinz Tafel?
Ich kann gar nicht genau sagen, was er alles gemacht hat, aber er ist halt wie ein Kastropper Urgestein und auf allen Dingen halt ein Gewerkschaftsurgestein. Also den trifft man heute noch bei allen RAG-Veranstaltungen. Okay. Und ja, er hat halt wirklich ein beeindruckendes Alter und auf allen Dingen dafür eine gesegnete Gesundheit. Und da sind junge Leute stehen geblieben. So, und die haben erstmal irgendwie so ein paar Sprüche rübergedrückt. Und die sind aber stehen geblieben und kamen näher und haben dann hinterher sich an der Candyball bedient. Und dann haben die gefragt, was es denn so mit dem 1. Mai auf sich hat und was das hier eigentlich soll. Das hat am Anfang schon so ein bisschen was Pöbeliges, aber die sind hängen geblieben. Die sind jetzt nicht in die Partei eingetreten an dem Tag und haben gesagt, ich finde euch irgendwie mega toll. Aber da war ein anderer Zusammenhang und überhaupt mal irgendwie in Kontakt mit Kommunalpolitik, den es halt sonst nicht gegeben hat. Und das ist, glaube ich, etwas, was Kathi eben auch meinte, so von wegen, ne, das Ohr auf der Straße. Irgendwie nochmal andere Möglichkeiten finden, ja, in Kontakt zu kommen, die Probleme mitzukriegen, die halt da sind, genau, Social Media sicherlich auch nochmal weiterzufahren. Da haben wir versucht, ein bisschen auszurollen in den letzten Jahren, aber da ist natürlich immer noch Luft nach oben, weil man in dem Tempo, wie sich da etwas tut, kaum hinterherkommt.
Jetzt sind ja heutzutage viele Leute, die schimpfen, die fühlen sich gefühlt ganz gut vertreten, auch durch die Partei, die am meisten mit Schimpftiraden auffällt. Das ist die Alternative für Deutschland. Das ist jetzt kein singuläres Kastrop-Rauxeler Thema, aber das sehen wir in der gesellschaftlichen Entwicklung. Finden Sie, dass man mit Schimpfe und Motze da gut aufgehoben ist oder kann man sich irgendwie genauso gut eigentlich an die Etablierten, an die wenden, die schon immer da sind und auch gut mit Schimpfe umgehen können? Warum oder warum glauben Sie, gehen die eher dahin?
Ich habe letztens eine Bürgersprechstunde gehabt und habe danach in meine Insta-Story gepackt, nirgendwo wird man so schön beleidigt wie auf dem Ickerner Markt. Weil das wirklich, es war total nett, es lief eine ältere Dame vorbei und sagte, was lümmelt ihr denn hier so rum? Und dann kam er halt irgendwie ins Gespräch.
Und das war nicht Christa Dreifeld?
Nein, es war nicht Christa Dreifeld. Die hätte ein Brötchen dabei gehabt und gesagt, hast du denn heute schon gefrühstückt? Ich finde es, um ehrlich zu sein, nicht schlimm, angemotzt zu werden. Also zumindest nicht, wenn es nicht irgendwie sehr persönlich oder auf allen Dingen bedrohlich wird. Ne? Also bei Bedrohung ist natürlich nochmal was völlig anderes. Ich glaube, wer wirklich möchte, dass es zu Veränderungen kommt, der muss das Gespräch suchen. Und das Gespräch sucht man halt nicht, indem man ja Vorurteile schürt, indem man laut schreit oder auch so pauschal ist, alles scheiße. Sondern wenn man tatsächlich insbesondere vor Ort in Kommunalpolitik was ändern möchte, hat man trotz der wirklich miesen Rahmenbedingungen immer noch ziemlich gute Möglichkeiten. Das muss im Zweifel gar nicht die SPD sein. Das kann auch eine der anderen demokratischen Parteien sein, wo man sagt, ey, ich rufe die jetzt an, ich treffe mich mit dem Ratsmitglied. Und da müssen wir jetzt mal drüber sprechen und dann schauen wir mal, was möglich ist. Weil es das ja immer wieder gibt. Wir können nicht als Politikerinnen und Politiker jedes Problem lösen. Und es gibt ganz oft Gründe, warum bestimmte Sachen nicht sind und manchmal ja auch unterschiedliche Blickwinkel. Der eine sagte, hier muss unbedingt das und das passieren und der andere sagt, nee, das ist genau das Gegenteil von dem, was ich will. Aber es gibt die Möglichkeit, in einen Austausch zu kommen. Und da, finde ich, ist Kastrop-Rauxel bei den demokratischen Parteien nach wie vor gut aufgestellt. Also wenn man sich meldet, kriegt man in der Regel eine Rückmeldung. Und wenn es nicht so ist, dann, finde ich, hat die Demokratie es auch verdient, dass man es noch ein zweites Mal probiert. Weil es eben alles Ehrenamtlerinnen sind, bei denen vielleicht auch mal was durchgehen kann.
Lassen Sie sich auch gern beschimpfen, Frau Hellfeier? Das war jetzt sehr verkürzt, ne? Ist gemein, aber ist ja nur eine Frage.
Konstruktiv auf jeden Fall. Nein, wer lässt sich schon gerne beschimpfen, aber ich glaube trotzdem, solange die Leute noch so dieses Schimpfen quasi und noch mit einem sprechen, hat man ja auch noch die Chance, mit denen tatsächlich ja in den Austausch zu gehen und vielleicht sie auch noch abzuholen. Weil ja, man hat nicht auf alles immer die perfekte Lösung, aber ich glaube, wenn, es geht mir ja selber so, wenn ich irgendwas möchte und ich bekomme das nicht oder es kann nicht umgesetzt werden und ich bin gefrustet, wenn ich aber eine gute Begründung dafür bekomme oder nachvollziehen kann, warum die Dinge wirklich nicht funktionieren, kann ich da ja viel besser mit leben, als wenn ich einfach nur höre, nee, es geht nicht.
Okay. Jetzt möchte ich Sie eigentlich, wir wollen jetzt so langsam mal zum Ende hin schwenken. Sie haben auch schon ein bisschen auf die Uhr geguckt und ich muss auch auf die Uhr schauen. Also wir sind uns da einig. Der Kaffee ist auch gleich aus. Frau Hellfeier, ich wollte Sie eigentlich fragen, Ihr Name ist ja jetzt nicht so ganz handelsüblich, in Anführungsstrichen, hier in der Gegend. Ekaterini hatte ich selbst ehrlich gesagt noch nicht gehört, finde ich aber super schön, den Namen. Kati habe ich jetzt auch schon als Kurzform wahrgenommen. Wo kommt der her? Wieso heißen Sie mit Vornamen Ekaterini?
Es ist tatsächlich ein griechischer Name, die Oma hieß so. Okay. Deshalb, genau, und das heißt ja auf Deutsch Katharina und deshalb sagen ja die meisten Kati.
Sehr schön. Dann lassen Sie uns in die Schlussrunde einbiegen und da würde ich Sie eigentlich gerne fragen, gerne auch beide. Jetzt wissen wir, wenn man SPD-Vorsitz übernimmt, dann hat man in dieser Rolle schon natürlich eine große Verantwortung, aber die Rolle ist oft auch nicht die Endstation gewesen, in Anführungsstrichen. Das heißt also, wir haben Lisa Kapteinert neben uns, die ist Landtagsabgeordnete in Düsseldorf. Wir haben Reiko Krawania, der ist Bürgermeister. Also irgendwie führte oft der Weg vom Vorsitz oder vom Fraktionsvorsitz zumindest auch in irgendwelche Ämter oder Mandate. Was planen Sie da? Was könnte da auf Castrop-Rauxel zukommen? Ich meine, Reiko Krawania macht ja vielleicht jetzt auch schon die dritte, vielleicht auch die letzte Amtszeit, weiß man nicht. Vielleicht macht er auch noch 5 weitere, könnte auch sein.
Ich wollte gerade sagen, also ich kann jetzt aktuell noch keine Amtsmüdigkeit beim Reiko feststellen. Also.
Aber wenn man zum 14. Mal zum Schützenfest, Henrichenburg ist ein schlechtes Beispiel, da ist er auch, wenn er nicht Bürgermeister ist.
Da
aber
ist er, glaube ich, da ist er ja unfassbar gerne. Deswegen, ich glaube, wir müssen jetzt was suchen, wo er nicht gerne ist. Ich glaube, er ist überall wirklich gerne. Ja. Deshalb, für mich keine Ambitionen jetzt erstmal außer den Parteivorsitz jetzt gut auszufüllen. Ich bin ja auch beruflich ganz gut versorgt und mag meinen Job auch ganz gerne. Und
wie teilen Sie sich auf als im Vorsitz? Haben Sie konkrete Felder abgesteckt? Das macht die eine, das die andere und hier teilen wir uns auf und sprechen drüber? Oder gibt es da keine so konkrete Rollenverteilung?
Da schwimmen wir uns noch ein bisschen rein. Also ist ja jetzt noch nicht so lange. Und es gibt einfach jetzt noch viele Punkte, wo ich dann, was weiß ich, nochmal einen Kontakt habe, wenn es ein anderer Stadtverband ist, wenn es irgendwie Kreisverband, Landespartei, whatever ist. Die sozusagen, da tauschen wir noch den Informationsstand, bringen wir noch auf ein Level und dann werden wir ein bisschen gucken, wie können wir das sozusagen austauschen und aufteilen, wer macht vielleicht was besonders gerne, was bietet sich vielleicht auch an, ja.
Mir ist aber schon aufgefallen, Frau Hellfeier, ich sehe Sie jetzt öfter auf Fotos, die ich mal so in Pressemitteilungen reingeschickt bekomme von Terminen, wo der Bürgermeister ist, auch da ist Frau Hellfeier ja dann auch oder bei so einer Eröffnung oder so. Ist das nur meine Wahrnehmung oder ist das tatsächlich so, dass Sie jetzt auch häufiger auf der Agenda sind?
Ich glaube, das ist jetzt vielleicht eher Ihre Wahrnehmung, weil Okay. Wenn ich jetzt mal so überlege, wir haben ja auch den Wahlkampf gemeinsam gemacht und da habe ich ihn ja auch schon begleitet. Ich glaube, da war ich einfach nur nicht so im Fokus und die Leute haben das deshalb nicht wahrgenommen. Das ist jetzt, glaube ich, keine neue Erscheinung, aber jetzt als Fraktionsgeschäftsführerin auf die eine oder andere Veranstaltung mitzugehen, ist ja jetzt auch nicht so unüblich.
Dann sage ich vielen Dank. Sie sind heute mitgekommen mit Lisa Kapteinert. Ich durfte Sie ganz intensiv kennenlernen. Wir haben jetzt knapp 40 Minuten gesprochen und ich glaube, ich bin ein ganzes Stück schlauer. Ich hoffe, liebe Hörer, dass es euch und Ihnen da draußen auch so geht und dass ihr und Sie alle ein bisschen näher rangekommen seid an die SPD-Spitze Lisa Kapteinert, unsere Landtagsabgeordnete aus Düsseldorf, aber wohnhaft natürlich in Castrop-Rauxel und Ekaterini Hellfeier waren bei mir zu Gast. Ich sage vielen Dank und das dürfte das Herz einer richtigen Sozialdemokratin erwärmen. Ich verabschiede mich mit Glück auf.
Glück auf. Herzlichen Dank.
Podcast, das Spezial.